Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Jona.
Ja, das ist der Sohn Gottes, das ist Gott nach der Bibel. Er hat alles erschaffen und er hält alles zusammen, aber Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung. Das lernen wir eigentlich auch schon aus 1. Korinther 14 am Schluss. Da geht es im Zusammenhang um das Gemeindeleben, dass Gott nicht ein Gott des Chaos ist. Sobald Chaos in der Gemeinde ist, dann ist es nicht mehr der Gott der Bibel, der am Wirken ist. So alles durcheinander geht und man durcheinander betet und durcheinander spricht und dann ist es nicht mehr dieser Gott des Friedens, der Ordnung, echte Ordnung wirkt. Und darum, weil Gott eben ein Gott der Ordnung ist, des Friedens, der Harmonie, hat Gott Prinzipien, wie er handelt und die Welt festhält. Und darum können wir eigentlich ziemlich sicher sein, dass wenn wir aus dem Fenster springen, dass wir dann zur Erde fallen. Wir können ziemlich sicher sein, dass es sehr gefährlich ist, von weit oben herunterzuspringen. Denn das Gesetz vom Fall, das Gesetz der Anziehung, der Gravitation, das ist die Umschreibung des üblichen Handelns Gottes. Und wir müssen ja nicht meinen, so wenn wir wollen, dann macht Gott schnell eine Ausnahme. Aber in der Zeitung lesen wir dann immer wieder mal so, ein kleines Kind ist aus dem fünften Stock gefallen und wie durch ein Wunder hat es überlebt und fast keine Verletzungen. Das ist so doof. Warum schreiben die immer wie durch ein Wunder, wenn es ein Wunder war? Ja eben, weil nach Aufklärungsprinzipien gibt es keine Wunder. Und wenn ein Wunder geschieht, dann ist es eben wie ein Wunder. Aber die Bibel zeigt uns, ein Gott, der Wunder tut, aber das ist eben gerade nicht das Normale. Das ist die Ausnahme. Und darum müssen wir nicht normalerweise mit Wundern rechnen. Gott kann ein Wunder tun, wann er will. Aber wir können nicht damit rechnen, sondern wir müssen damit rechnen, dass es normalerweise nach den Naturgesetzen geht. Das ist auch wichtig beim Autofahren, dass wir damit rechnen. Dass es normalerweise nach den Naturgesetzen geht und nicht nach einem Wunder. Aber wir preisen diesen Gott, wie David in Psalm 72, der für Salomo schreibt, Psalm 72, Vers 18, gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen. Ja, Amen. Ja, Gott kann Wunder tun, und das sehen wir auch im Buch Jona. Aber Wunder sind sehr selten. Und darum auch in der Bibel sind Wunder nicht das Normale. Mose hat Wunder getan in Ägypten und in der Wüste. Aber ab der Erschaffung Adams bis zum Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus, da finden wir keinen einzigen Glaubensmann oder eine Glaubensfrau, die Wunder tun. Natürlich hat Gott immer in der Natur gehandelt, er hat die Sintflut bewirkt, er hat immer wieder eingegriffen. Alles ist Gottes Handeln, aber Wunder sind sehr selten. Und dann nach dieser Konzentration von Wundern in Ägypten und in der Wüste wurde es dann wieder sehr ruhig im Land. Und in der Richterzeit liest man von einem Gideon, der sagt, wo sind die Wunder geblieben, von denen unsere Väter gesprochen haben? Das war sehr unüblich in seiner Zeit. Man hat immer von den Wundern von früher, aber was ist heute noch? Ja, Gott handelt üblicherweise eben nach den Naturgesetzen und es gibt Ausnahmen, mit denen zeigt er seine Macht und seine Größe, die uns zum Anbeten führen soll. Und wenn uns dann jemand fragt, gibt es moderne Leute, die sagen, ja, den Wundern in der Bibel. Erklär mir mal die Wunder. Und man sagt, was? Wenn ich ein Wunder erklären kann, ist ja gar kein Wunder mehr. Die Frage ist ja schon völlig daneben. Ein Wunder ist eben gerade etwas Wunderbares, das eben unsere Erklärung übersteigt und nur darin besteht, dass der Gott, der alles kann, handelt, wie er will. Aber er handelt eben nicht chaotisch, so wie die Götter der Griechen angeblich völlig chaotisch gehandelt haben. Da gab es einen Gott der Quelle und einen Gott von Bäumen und ein Gott der Kaufleute und so weiter. Und die konnten jeder eigensinnig wirken, wie sie wollten. Völlig chaotisch. Aber wenn wir die Welt anschauen, sehen wir, es ist gar nicht so chaotisch. Es geht nach ganz klaren Prinzipien. Aber die Naturgesetze sind nicht einfach von Gott unabhängig und starr, sondern sie umschreiben Gottes übliches Handeln. Und wenn wir das so sehen, von der Bibel her, dann bekommen wir natürlich ein völlig anderes Weltbild als die Leute um uns her. Aber dann können wir eben mit Wundern umgehen. Und können auch Augen haben dafür, wie der Herr in unserem Leben wirkt und eingreift. So wie in Sprüche 4, wo es heißt, dass wir, in Sprüche 3, Vers 6, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Und da sehen wir Gottes Handeln in Kleinigkeiten. Und wir merken, ja, dass es genau so gegangen ist, ist doch wunderbar, wie alles geleitet wurde. Und auch dann, wenn wir Misserfolg um Misserfolg haben, manchmal erleben wir das, dass wir plötzlich eine Periode haben, wo alles schief geht. Oder? Also, es ging mir so, war auf der Autobahn und dann sollte ich zu einem Seminar gehen, um 10 Uhr in Deutschland. Dann platzt mir der Reifen. Warum? Und dann konnte mir der ADS helfen. ADAC, ja, der kam, hat mir geholfen. Und dann fand er allerdings nicht den Schlüssel, wie man das Ersatzrad lösen kann. Und bei Opel gibt es einen speziellen Schlüssel, den nur Opel hat. Dann hat er gesagt, ja, wo haben Sie den Schlüssel? Im Werkzeugkasten war nichts. Schauen Sie mal vorne drin. Ja, ich wusste, dass vorne drin nichts war. Aber ihm zuliebe habe ich dann doch geschaut und er war dort. Wechselt. Und dann kam ich mit etwas Verspätung doch zum Seminar. Und die waren so flexibel, diese Deutschen, dass sie mit den Pausen ein bisschen gemogelt haben. Und am Schluss konnte ich das ganze Programm durchziehen. Aber das Ganze fing schon dort an. Mein Laptop, der funktionierte nicht. Und da haben wir gefragt, oh, jetzt muss das noch sein. Konnte ich da nicht rechtzeitig beginnen. Es gab also nochmals eine Verzögerung, haben sie alles reingeholt. Und haben sie gemerkt, der braucht einen Laptop. Einen neuen Laptop. Der war schon ziemlich am Ende. Und dann, ja, also, waren die überzeugt, ich brauche einen Laptop. Dann habe ich einen Laptop gekriegt. Aber noch bevor ich den neuen Laptop hatte, hatte ich noch einen Vortrag an einem anderen Ort und da ging es halt wieder schief. Und das gab eine Verzögerung des Vortrags von 20 Minuten. Aber ich war dann schon so erfreut, dass ich später erfuhr, da ist ein ungläubiger Mann gekommen. Und der kam um 7:45 anstatt 7:45. Und der hat sich dann bei jemandem gemeldet, beim Gläubigen, und hat gesagt, das war offensichtlich Führung, dass es diese Verschiebung gab. Denn ich habe dann genau das gehört, was ich noch hören musste. Ja, das ist doch schön, irgendwie ein Misserfolg um den anderen und dann sieht man doch irgendwie einen Plan darin. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Ja, also das war so ein kleiner Exkurs, um eben ein richtiges Verhältnis zu haben, ein biblisches Verhältnis zur Natur, zu den Naturgesetzen, zu Wundern, zum Leben mit dem Herrn, der wirklich da ist und aktiv in unserem Leben wirkt. Und wir sind nicht bloßem Zufall anheimgestellt. Und das lernen wir aus dem Buch Jona. Der Wind Die Tiere, Fische und Würmer gehorchen dem Befehl des Ewigen. Ja, dann kommt man ganz anders klar mit Ameisen im Haus und so, ja? Nun, wir gehen da weiter in Kapitel 1. Also diese Phönizier, die kommen in große Not, obwohl das die großen Schifffahrtsexperten waren. Während Jona, der davon nichts verstand, der konnte so ruhig schlafen. Und das ist so erschreckend. Normalerweise ist das Gewissen sehr beunruhigt bei einem Gläubigen, der ungehorsam ist. Aber Jona hat bereits eine Abstumpfung erlebt, dass der tief schlafen konnte. Sehr ungewöhnlich, oder? Sonst kann man eben gerade nicht gut schlafen. Und es ist auch eigenartig, der Jona hat mit den Leuten gesprochen auf dem Schiff, schon vor dem Sturm. Denn wir haben ja gelesen, dass er ihnen kundgetan hätte, dass er vor dem Angesicht des Herrn flüchtete. Der ungläubigen Leute, muss man sich vorstellen, die Götzendiener, die an Baal glaubten und an Astarte und all diese furchtbaren Götzen, denen hat er erzählt, dass er vor dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, vor Jahwe. Das ist immer, wenn es hier steht im Text, Herr mit Großbuchstaben, ist es Jahwe, der Ewige, der Unwandelbare. Dass er vor ihm floh. Konnte er denen so erzählen? Ich bin ein ungehorsamer Gläubiger. Und die wecken ihn also und sagen ihm, er soll auch beten. Die haben also zu allen möglichen Göttern der Kanaaniter geschrien. Zu Baal, zu Asherah, Astarte, zu Horon vielleicht und so weiter, wie die Götter alle heißen. Und dann sagen sie ihm in Vers 6, was ist mit dir, o Tiefschläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Sie haben also Baal nicht mit dem Gott Jonas gleichgesetzt. Ja? So töricht waren die nicht. Wie manche liberale Theologen heute, die setzen den Gott der Bibel gleich mit Allah und mit allen möglichen Göttern auch im Hinduismus und Buddhismus. Ja, aber hier steht, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht wird der Gott an uns denken und so werden wir nicht umkommen. Nun, in der Fußnote habe ich hier geschrieben, 10, Gott mit bestimmten Artikel, Ha Elohim, das bedeutet immer wieder der wahre oder der höchste Gott. Wie schon in 1. Könige 18, 39, dort geht es um Elia. Auf dem Karmel sollte erwiesen werden, ob Baal Gott ist oder Jahwe, der Gott Israels. Und weil Baal von den Phöniziern als Blitz- und Regengott, als Sturmgott verehrt wurde, hat Elia gesagt, sie sollen beten, dass ihr präpariertes Opfer durch einen Blitz, Feuer vom Himmel, entzündet werde. Aber sie schrien und haben auch ein grausiges, lautes Ritual aufgeführt. Baal hat nicht geantwortet. Und dann betet Elia so schlicht und Feuer kommt vom Himmel. Und ganz Israel sagt, der Herr ist der Gott. Yahweh Ha Elohim. Er ist der Gott, das heißt der wahre Gott. Es ist auch klar, die Phönizier haben damit rechnen müssen, dieser große Sturm auf dem Meer, der kommt von Baal. Denn er ist ja dafür verantwortlich, für Sturm. Sie haben geschrien, hat nichts genützt. Und jetzt haben sie gesagt, ruf zu deinem Gott. Und sie sagen nicht, vielleicht wird dein Gott, sondern sie sagen, vielleicht wird Ha Elohim, der Gott, an uns denken und so werden wir nicht umkommen. Die haben also eine Ahnung gehabt, dass eigentlich der wahre Gott, das ist keine der Götter der Kanaaniter, sondern es ist der Gott Israels. Und Jona muss ihnen schließlich sagen, ja, ich bin schuld. Ich fliehe vor diesem wahren Gott. Wenn ihr mich ins Meer werft, werdet ihr verschont werden. Und sie haben das gemacht. Und der Sturm hört auf. Und so haben sie erkannt, dass der wahre Gott, der über allem steht, nicht nur über Blitz und Regen und Sturm, das ist der Gott Israels. Und so lesen wir in Kapitel 1, Vers 14, da riefen sie zu dem Herrn, Jahwe. Nicht, da riefen sie zu Gott. Das wäre sehr allgemein. Denn die Kanaaniter brauchten auch das Wort Gott. Von zum Beispiel El. Ja? Aber da heißt es wirklich, da riefen sie zu Jahwe. Und zweimal dann in diesem Gedicht, als Gebet, kommt dieser Name vor. Ach, Jahwe, lass uns doch nicht umkommen, wegen der Seele dieses Mannes. Und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du, Jahwe, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Und das Gebet wird sogleich erhört. Und darum lesen wir in Vers 16, da fürchteten die Männer den Herrn, Jahwe, mit großer Furcht und schlachteten dem Jahwe Schlachtopfer und gelobten Gelübde. Also diese kanaanitischen Götzendiener aus dem Libanon sind durch diese Erfahrung zur Erkenntnis gekommen, dass der Gott Israels der einzige Gott ist. Ist das nicht überwältigend, diese Gnade Gottes? Er benutzte die Flucht Noahs für ein missionarisches Werk an den Libanesen. Er hatte zwar ein missionarisches Werk vor für die Iraker, für die Nordiraker, aber nun hat Gott das gleich benutzt, um ein missionarisches Werk zu tun, im Westen, auf dem Mittelmeer, an den schifffahrenden Libanesen. Dadurch wurde deutlich erwiesen, die ganze Religion der Kanaaniter ist falsch. Der wahre Gott ist bei dem auserwählten Volk Israel zu finden. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 2. Und der Herr entbot einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Da betete Jona zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches, und er sprach: Ich rief aus meiner Drangsal zu dem Herrn, und da antwortete er mir aus dem Bauch des Scheols, das ist der hebräische Ausdruck für Totenreich, schrie ich, du hörtest meine Stimme, du hattest mich geworfen in die Tiefe, im Herzen des Meeres, und die Strömung umfloss mich. Alle deine Brandungen und deine Wellen fuhren über mich hin. Wir sehen, dieses Gebet ist auch wieder ein Gedicht, und darum habe ich es auch so wieder abgedruckt mit den Verszeilen wie im Originaltext, sodass deutlich wird, das ist ein Gedicht auf Hebräisch. Ich rief aus meiner Drangsal, bis dahin, wo wir gelesen haben, jetzt Vers 5, und ich sprach, ich bin verstoßen von deinen Augen hinweg. Doch ich werde weiter hinblicken zu dem Tempel deiner Heiligkeit. Es umfingen mich die Wasser bis zum Hals. Die rauschende Wassertiefe umgab mich. Seetang war um mein Haupt gebunden. Zu den Gründen der Berge ging ich hinab. Die Erde, ihre Riegel waren hinter mir auf ewig. Aber du führtest mein Leben aus dem Grab hinauf. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn. Und es kam mein Gebet zu dir, zu dem Tempel deiner Heiligkeit. Die da nutzlose Nichtse verehren, verlassen ihre Bundestreue. Ich aber, mit der Stimme des Danks, werde ich dir Schlachtopfer darbringen. Was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Das Heil ist bei dem Herrn. Nun, das ist ja Anlass für viel Spott gewesen. Jona im Bauch des Fisches. Und da hat man gespottet, das ist ja klar, dass es ein Märchen ist, eine Legende, ein Mythos. So, das geht ja gar nicht. Ein Mensch von einem Fisch verschluckt, ja erstmal, von einem Walfisch kann man gar nicht verschluckt werden. Diese riesen Blauwale, die so bis 30 Meter lang werden, sind die größten Säugetiere der Welt, die haben ja vorne so ein Rechen im Maul. Und da gehen sie mit offenem Maul, schwimmen sie durchs Meer, und da kommt Plankton, kleine Krebse rein, und so füllen sie, so wie ein Staubsauger im Wasser, ja, ernähren die sich mit Unmengen täglich. Aber wenn da ein Mensch käme, der würde im Rechen hängen bleiben, ja? Der geht nicht in den Bauch runter. Gespottet. Nun, in der Bibel steht ja gar nicht, dass Jona von einem Walfisch, und sogar nicht von einem Blauwal oder Grönlandwal, wie er auch heißt, verschluckt wurde, sondern es heißt ein großer Fisch. Ja gut, und dann sagt man, ja, natürlich, es gibt auch noch andere Walfische, die die Menschen verschlucken könnten. Zum Beispiel der Pottwal könnte. Und aber dann würde man sagen, ja, das ist ein Unsinn, der Pottwal ist ja gar kein Fisch. In der Bibel steht, er wurde von einem Fisch verschluckt. Ja, gut. Ich streite mich manchmal mit meinem Sohn wegen dem Walfisch. Er will mir immer wieder beibringen, dass Walfische keine Fische sind. Und dann sage ich ihm quasi, dass er sich ja selber widerspricht. Da spricht man vom Walfisch und sagt, es ist kein Fisch. Ja, das ist eine reine Definitionsfrage. Was ist ein Fisch? Man kann sagen, Fische sind eben diese Tiere, die so wie Fische aussehen und im Wasser herumschwimmen, ja? Und da kann man definieren, ja, nein, ein Fisch ist jedenfalls nie ein Säugetier. Und darum sind Walfische keine Fische, weil es sind Säugetiere. Im Gegensatz zu den anderen Fischen. Nun, auf Hebräisch, Dag heißt Fisch. Aber es ist nicht so definiert im Hebräischen, dass Dag nicht ein Walfisch sein könnte. Also, das ist kein Problem. Dag kann alles bezeichnen. Aber die Bibel sagt prinzipiell nicht, was es für ein Fisch war. Auch im Neuen Testament nicht. In Matthäus 12. Es ist einfach ein großer Fisch. Also es kommt Verschiedenes in Frage. Es könnte zum Beispiel auch ein sogenannter Haifischwal sein. Das ist dann kein Säugetier. Es gibt verschiedene Tiere, die könnten also Menschen verschlucken. Der Pottwal ist besonders geeignet. Der wird also bis 23 Meter lang. Und der hat nur im Unterkiefer hat der Zähne. Und die Abstände zwischen den Zähnen sind weit auseinander. Und bei den Alttieren fallen sie sogar noch aus. Gut. Also prinzipiell ist Verschiedenes möglich. Aber man sagt dann weiter, selbst wenn das geht mit dem Verschlucken. Es ist unmöglich, dass ein Mensch überlebt in diesen grausigen Magensäften. Und da gibt es keinen Sauerstoff dort drin. Das ist also absolut undenkbar. Es ist wissenschaftlich nicht möglich. Ja gut, das ist auch sehr einleuchtend und sehr wissenschaftlich argumentiert. Aber trotzdem, im 20. Jahrhundert sind mehrere Fälle bekannt von Menschen, die von Fischen verschluckt wurden und wieder lebendig herauskamen. Ein Fall wurde sogar in der Nationalsozialistischen Zeitung 1939 veröffentlicht. Und die Nazis waren ja nicht besonders interessiert, zu belegen, dass die Bibel recht haben könnte. Und trotzdem beschreiben sie einen solchen Fall. Und Walter Smith in seinem Buch, der ein Naturwissenschaftler auf der Kanzel, beschreibt einen eidesstattlich bezeugten Fall aus dem 20. Jahrhundert wie folgt. Ja, ich hab's doch da. Das lohnt sich, das kurz vorzulesen. Auf Seite 83. Eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot von dem Mutterschiff hinausgefahren, um Wale zu harpunieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harpunierten es erfolgreich. Das Tier wurde wütend, schoss auf das Boot zu und schlug um sich, wobei das Boot kenterte. Die ganze Mannschaft fiel ins Wasser und schwamm dem Mutterschiff zu, von wo aus man alles beobachtet hatte. Aber das wütende Tier griff erneut an und ein Mann verschwand. Dieser Mann berichtete unter Eid, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Also U steht nicht drin, ja? Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt. Und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um nach Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass der Gestank in dieser schwülen Luft unaushaltbar sei. Schrecken ergriffen ihn. Kann man auch verstehen, nicht? Als er erkannte, wo er sich befand, nämlich im Bauch des harpunierten, wütenden Tieres. Haben Sie jemals einen Hühnermagen geöffnet? Wissen Sie, wie es dort aussieht? Wissen Sie, wie es dort riecht? Möchten Sie sich darin befinden? Der Matrose befand sich in einer wahrhaftigen Totenhöhle. in den Scheol, ja, wo lauter halbtote, halbverdaute Gegenstände im Brei um ihn herumschwammen. Jona beschreibt den Bauch als einen Schoss des Scheols. Der Matrose lebte in einer echten Totenhöhle, in einer toten Hölle, im Schoss des Scheols, wie der Prophet Jona seine eigene Lage treffend beschrieb. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, hätte ich auch gemacht, um herauszugelangen zu können. Jedoch gelang es ihm nicht. Er arbeitete sich ein wenig hoch und glitt dann jedes Mal wieder zurück. Der scharfe Brei und die erstickende Luft griffen ihn derart an, dass er bald wahnsinnig und ohnmächtig wurde. Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche und wurde dort von dem wartenden Schiff getötet. Beim Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch. Seine Haut war sehr gelb, seine Augen und Ohren stark angegriffen. Als er nach langer Zeit zu sich kam, war er wahnsinnig. Aber nach einigen Monaten genas er und auf Wunsch anderer gab er eine eidesstattliche Erklärung über seine schrecklichen Erlebnisse ab. Diese eidesstattliche Erklärung kann man in dem Buch von Dr. Rimmer, Science and Religion, lesen. Also die biblische Geschichte von Jona ist tatsächlich möglich. Sie hat sich sogar mehrmals, wie Rimmer berichtet, in letzter Zeit wiederholt. Ja, also man kann schon annehmen, dass Jonas Haut ein bisschen anders aussah als so gepflegte Haut von heute, ja? Ja, gegerbte Gesichtshaut, gelbe Hände. Und so kam er dann später nach Ninive. Und der Herr Jesus sagt, Jona war ein Zeichen der Niniviten. Die haben sich schon gefragt, was ist das für ein komischer Mann? Die haben sich nicht gesagt, kommt der vom Mars, sondern die haben sich gesagt, ja, woher kommst du? Ich komme aus dem Fisch. Ja, jetzt machen wir Pause, eine halbe Stunde. Wir stehen ja immer noch in Kapitel 2, Jona jetzt im Bauch des Fisches. Er bezeichnet seinen Aufenthalt dort als Totenreich. Kapitel 2, Vers 3 am Schluss, aus dem Bauch des Scheols schrie ich. Scheol ist im Alten Testament der Ausdruck für das Totenreich im Jenseits. Da, wo Geist und Seele hingehen, für die Gläubigen ist das das Paradies und für die Verlorenen ist das der Ort der Qual, gemäß der Geschichte vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 16. Aber Sheol im Alten Testament bezeichnet auch das Grab. Man muss also von Stelle zu Stelle unterscheiden. Der Sheol als Grab ist der Aufenthaltsort des gestorbenen Leibes und Sheol im Sinn von Jenseits ist der Aufenthaltsort von Seele und Geist. Und hier, Jona im Bauch des Fisches, da ist eben der Bauch nun sein Grab. Aber er schreit da im Bauch des Fisches. Also er lebt da im Bauch, aber gewissermaßen im Totenreich. Und später spricht er effektiv auch von einem Grab. Vers 7 am Schluss, aber du führtest mein Leben aus dem Grab hinauf, Herr mein Gott. Und so geht aus dem Text selber hervor, dass die Erfahrung Jonas ein Hinabsteigen in den Tod und wieder ein Hinaufsteigen ins Leben war. Und darum nimmt der Herr Jesus im Neuen Testament die Jonas-Geschichte auf und erklärt in Matthäus 12, dass dieses Ereignis ein Hinweis ist auf sein eigenes Sterben. Matthäus 12. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten ein Wunder sehen. Und er sagt, Vers 39, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jonas ist hier. Also der Herr Jesus sagt, genauso wie Jona im Totenreich war für 3 Tage, so wird es auch sein mit ihm, dem Messias. Da ist ein Voraushinweis auf ihn hin, auf Tod und Auferstehung. Und wenn wir eben wirklich im Text beachten, Sheol, Grab, wird dieser Bezug absolut deutlich. Wie steht es eigentlich mit der Zeitangabe 3 Tage, 3 Nächte? Da haben viele damit ein Problem gehabt, weil man hat ja immer gesagt, der Herr ist am Freitag gekreuzigt worden, Karfreitag, und am ersten Tag der Woche, am Sonntag, ist er auferstanden. Nun sagt man sich, ja, aber das geht nicht, 3 Tage und 3 Nächte. Da muss man die ganze Chronologie, muss man da verändern, damit man wirklich 3 Tage und 3 Nächte hineinbringt. Aber das ist alles nicht nötig, denn wenn man in den Evangelien eine strenge Chronologie durchführt, ab dem Einzug des Herrn am Palmsonntag, da kann man eindeutig zeigen, der Herr zog am Sonntag ein, dann haben wir jeder Tag ist dokumentiert, bis dann zum Sonntag nach dem Sabbat. Und da kann man ganz eindeutig zeigen, aus den Evangelientexten, in der strengen Chronologie, speziell im Markus-Evangelium, dort ist sie ganz vollständig dokumentiert, der Herr wurde am Freitag gekreuzigt und am Sonntag ist er auferstanden. Nun, das stimmt überein damit, wie der Herr Jesus auch im Matthäus-Evangelium sagt, dass er am 3. Tag auferstehen wird. Ja, wie geht das? 3 Tage und 3 Nächte. Und dann am 3. Tag. Nun, sprachlich ist ja immer ein Problem, was heißt Tag? Der Tag kann die helle Zeit sein, vom Morgen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Tag kann aber auch bedeuten, ein 24-Stunden-Tag, das heißt ein Kalendertag. Und wenn man sagt, 3 Tage im Tod, was heißt das nun genau? Nun, wenn man ganz genau sagen wollte, 3 Kalendertage, dann konnte man sagen, 3 Tage und 3 Nächte. Dieser Ausdruck kommt zum Beispiel auch im Alten Testament vor. Ich gebe nur die Stelle an, kann man dann selber das durchstudieren. In 1. Samuel 30, da findet David einen Mann, der liegt auf der Erde, der hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen. Aber gleich danach, das war Vers 12, in Vers 13 sagt er, dass er heute vor 3 Tagen verlassen worden sei. Also heute vor 3 Tagen ist das gleiche wie 3 Tage und 3 Nächte. Das heißt an 3 Kalendertagen. Und so rechnet man einen Kalendertag als Tag, auch wenn er angebrochen ist. Das ist ein ähnliches Problem, wie wir das heute Morgen hatten. Beim Nordreich, wo man das Thronbesteigungsjahr kann man als Jahr rechnen, obwohl es nur angebrochen ist. Ja? Und so ist das diese inklusive Rechnung, wo der angebrochene Tag auch gerechnet wird. Also 3 Tage und 3 Nächte ist im Matthäus-Evangelium das gleiche wie dann in Kapitel 28, am 3. Tag werde ich auferstehen. Also 3 Kalendertage, so war der Herr Jesus am Freitag im Grab, am Schabbat vollständig 24 Stunden und dann auch noch am 3. Kalendertag, an dem er auferstand, am Sonntag. Aber der 1. und der letzte Tag waren angebrochen. Nun, das zu dieser Parallele. Jona war an 3 Kalendertagen eben in diesem Bauch des Fisches. Er konnte dann natürlich nicht mehr unterscheiden zwischen heller Zeit und dunkler Zeit, ja? Denn im Bauch war es sowieso dunkel. Wie wir ja so lebendig geschildert bekommen hatten, gerade zuvor, am Ende des ersten Teiles. Ja, also eine ganz eindrückliche Darstellung von Tod und Auferstehung bei Jona. Und der Herr Jesus sagt, so wie Jona eben ein Zeichen war, man musste ja merken, dass der Mann auferstanden war gewissermaßen, also mit seiner gelb gegerbten Haut in Ninive wieder auftrat. Und auch in Israel. Ja, da, auch da war natürlich ein Zeugnis. Denn die Israeliten dienten ja damals unter Jerobeam den Götzen. Und so war er auch wieder ein Zeugnis, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist der Gott, der aus dem Tod heraufführen kann. Und was noch dazu kommt, der Baal wurde verehrt bei den Kananitern als Gott des Todes und der Auferstehung. Ja? Merken wir auch da wieder ein eindrückliches Zeugnis, wer kann einen Menschen in den Tod hinabführen und wieder heraufführen, das ist der Gott Israels. Auch wieder dokumentiert in Jona. Aber wir haben auch Gegensätze. Die Parallele ist klar, 3 Tage im Tod. Aber der Gegensatz ist der, Jona ging ins Grab, in den Bauch des Fisches wegen seiner eigenen Sünde. Und der Herr Jesus ging für fremde Schuld, für unsere Schuld in den Tod. Das ist der gewaltige Gegensatz zwischen Jona und dem Herrn. Aber dieses Hinunterführen in die tiefsten Tiefen hat dazu geführt, dass Jona eine völlige Umkehr erlebte. Und so sehen wir hier die Zucht Gottes über einen Gläubigen. Auch wir kommen als wahre Gläubige automatisch unter die Zucht des Vaters, wenn wir ihm ungehorsam sind. Und es kann sehr schmerzhaft sein. So lesen wir auch in Hebräer 12 davon, wie Gott eben seine Kinder züchtigt. Um uns eben zurechtzubringen, seiner Heiligkeit teilhaftig werden zu lassen. Und so schön, Jona kommt wirklich zur Buße und die Echtheit seiner Umkehr wird deutlich durch seine Taten. War nicht nur ein Bekenntnis, sondern die Taten folgten. Er ging nachher nach Ninive. Übrigens noch so nebenbei, in Kapitel 2, Vers 7 haben wir gelesen, zu den Gründen der Berge ging ich hinab. Die Erde, ihre Riegel waren hinter mir auf ewig. Das ist ein interessanter Ausdruck. Die Gründe der Berge. Ja, wie hat man sich das so vorgestellt im Altertum? Wie sind die Berge entstanden? Im Altertum hat man allgemein gedacht, Berge sind entstanden durch Vulkanismus. Das war eine sehr verbreitete Ansicht. Aber wir wissen, dass gewisse Berge sind durch Vulkane entstanden. So wie zum Beispiel der Vesuv, ja? Aber das ist die Minderzahl. Die meisten Berge sind entstanden durch Auffaltung. Wie wir heute wissen, durch die moderne Geologie. Nun, nach der Bibel ist das im Zusammenhang mit der Sintflut, am Ende der Sintflut geschehen. Psalm 104 sagt, es erhoben sich die Berge, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt hast. Nicht in Millionen von Jahren, sondern katastrophisch am Ende der Sintflut durch Faltung. Das ist sensationell, diese Aussage, weil erst in moderner Zeit diese Überzeugung gekommen ist, weil man sieht, die Schichten, wie die effektiv gefaltet sind, dass die Berge, zum Beispiel die Alpen, durch Druck vom Süden entstanden sind. Oder zum Beispiel auch der Himalaya, man sieht gewissermaßen die Schiebespuren sogar am Grund des Indischen Ozeans. Aber das kennt man erst aus der neuesten Zeit. Also das heißt, diese großen Gebirge gehen letztlich hinunter bis in die Ozeanbecken. Das entspricht genau dem, was hier steht. Zu den Gründen der Berge ging ich hinab. Welch ein Gegensatz. Im Koran liest man von den Bergen. Allah hat die Erde erschaffen und dann hat er die Berge auf die Erde geworfen, um der Erde Stabilität zu geben. Ja? Das ist der Unterschied. Aber die Bibel spricht ganz anders und sie spricht hier eben sogar von den Gründen der Berge im Meer. Ja, und beachten wir noch 2 Vers 9, die da nutzlose Nichtse verehren. Da nimmt Jona Bezug auf die Götzendiener in Israel, die Bundestreue Gottes vom Sinai verlassen haben. Und so haben wir genau in diesem Kapitel, wie nicht-israelitische Götzendiener den wahren Gott erkennen. Auch Jona verurteilt allen Götzendienst und kommt zurück in Buße, und die Buße führt ihn wieder zur Anbetung. Vers 10. Ich aber mit der Stimme des Danks werde ich dir Schlachtopfer darbringen. Ja, das zeigt die Wiederherstellung, dass er Gott loben, von Herzen danken kann. Dann kommen wir zu 2 Vers 11, oder je nach Bibelausgabe kann es auch 3 Vers 1 sein. Und der Herr gab dem Fisch einen Befehl, und da spie er Jona an das Festland. Übrigens, dieser Ausdruck Festland, Yabasha, heißt das Trockene. Das ist der Ausdruck, den wir schon in 1. Mose haben. Zuerst war die Erde ja von Wasser vollständig überschwemmt. Und erst am dritten Tag lässt Gott das Trockene sichtbar werden. Und das ist wieder das Wort Yabasha, das Festland. Nach heute auf modern Hebräisch, Yabasha ist das normale Wort für Festland, das Trockene. Also, beim dritten Schöpfungstag haben wir eine erste Gebirgsauffaltung, vorsintflutlich. Und nach der Sintflut gab es dann nochmals eine Auffaltung der Gebirge und so ist das heutige Festland entstanden. Jona wird also von dem Fisch durchs Mittelmeer geführt und am richtigen Ort in Israel wieder ans Festland gespien. Und nun kommt die neue Berufung. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona zum zweiten Mal, indem er sagte, steh auf. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Predigt aus, die ich dir sage. Da stand Jona auf und ging nach Ninive. Gemäß dem Wort des Herrn. Ninive nun war eine überaus große Stadt von 3 Tagereisen. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Eine Tagereise. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird umgestürzt sein. Da glaubten die Leute von Ninive, Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und sie kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort gelangte zu dem König von Ninive. Da stand er auf und tat seinen Mantel von sich weg und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und in Ninive sagen, auf Befehl des Königs und seiner Großen, indem er sagte, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen nichts genießen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt werden und laut zu Gott rufen. Und ein jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von seinem Unrecht, die in ihren Händen ist. Wer weiß, der Gott, wieder Ha-Elohim, das heißt der wahre, der höchste Gott, könnte sich umwenden und es sich gereuen lassen. Ja, er könnte sich von der Glut seines Zornes umwenden und so würden wir nicht untergehen. Und der Gott, der wahre höchste Gott, sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Da gereute es den wahren Gott über das Unglück, von dem er geredet hatte, es ihnen anzutun. Und er tat es nicht. Aber bis hierher. Ja, jetzt haben wir das Problem mit dem Fisch hinter uns, ja, das früher so viel Spottanlass gegeben hat, aber unbegründet, wie wir gesehen haben.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Jona.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Rogi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Rogi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogilibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.